Wir sind gerade zusammen, so nochmal zum Zusammenfassen, in einer gemeinsamen Reihe unterwegs. Richtig, richtig gut. Ich feiere Sie. Es geht um die gute Botschaft. Die einzig wahre gute Botschaft. Und die ersten Christen, die haben dieser Botschaft einen Namen gegeben, das Evangelium. Und bei dieser Botschaft, da geht es um alles, was Jesus gelehrt hat, wenn du so willst. Kannst du alles nehmen, wir haben das ein bisschen zusammengefasst, aber alles, die ganze Lehre Gottes. Und wir sind da auf einer längeren Reise unterwegs. Ursprünglich haben wir begonnen mit, was ist eigentlich das Evangelium? Was ist eigentlich die Botschaft? Und jetzt sind wir gerade in der Mitte, wo es darum geht, und was ist das Evangelium für Christen? Also warum brauchen wir als Christen heute noch Evangelium? Wo können wir das Evangelium erleben? Da sind wir gerade mittendrin und vor 2 Wochen war Carsten bei euch. Carsten hat ja hoffentlich euch mit reingenommen in die Frage, wie können wir die Freude von dieser Gegenwart Gottes wieder neu erleben? Es ging um den älteren Sohn von den 2 Söhnen. Diese Freude mit in der Gegenwart Gottes genießen. Letzte Woche müsste Jonathan hier gewesen sein mit dem Thema, jeden Tag das Evangelium wieder neu zu inhalieren. Evangelium als Gnade Gottes, die wir jeden Tag neu brauchen. Eine Gnade, ein Schwimmen in einem Meer der Gnade. Und heute wollen wir uns angucken, was die Bibel meint, wenn sie davon spricht, dass das Evangelium Kraft hat. Also Kraft. Im Griechischen, da steht bei Kraft das Wort Dynamis. Wie so Dynamit. Und ich stelle mir das vor wie so ein kleines Sprengstofffessle. Also keine Sorge, wir sind keine Terroristen, aber wie so ein kleines Fessle mit Dynamit. Und die Bibel sagt, das Evangelium hat Dynamis, Dynamit, Kraft. Eine Kraft, die so groß ist, dass sie alles auf den Kopf stellen kann, dass sie alles sprengen kann. Ein Potenzial, eingepackt in so einer kleinen Kiste, dass Gott uns in die Hand drückt. Wenn du Jesus kennst, ihm nachfolgst, dann drückt er dir dieses Sprengfass in die Hand und sagt, da, nimm. Und es hat die Kraft, dein Leben auf den Kopf zu stellen. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn wir ehrlich sind, dann müssen wir uns manchmal eingestehen, dass dieses Dynamit, dass wir es behandelt haben, wie so ein nettes Stück Dekoration. Eine nette, tolle Sache. Ja, cool, dass ich das habe. Wir haben uns gefreut über das Geschenk. Evangelium, wow, ich habe es gebraucht. Aber dann haben wir es in den Wandschrank gestellt, zu den anderen Dingen. Dann haben wir es reingestellt und gesagt, wow, wie schön, aber wir haben es nicht angezündet. Und machen weiter so, als hätten wir alles wie vorher. Business as usual. Und dann fragen sich manche, wo bleibt der Knall? Warum knallt es nicht in meinem Leben? Oder wo ist die Veränderung? Ich wünsche mir mehr Veränderung in der Tiefe meines Herzens. Wo ist die Kraft? Wo ist das Dynamit? Wo ist dieses Dynamis des Evangeliums? Im 1. Korinther 1, Vers 18, dort lesen wir, die Botschaft vom Kreuz erscheint denen, die verloren geht, als eine Dummheit. Also wenn du Jesus nicht kennst, dann wirst du sagen, ganz ehrlich, ich check's nicht, das ist Blödsinn. Was labert der da vorne? Aber wir, die gerettet werden, erfahren sie als Dynamis Gottes, als Kraft, als verändernde Kraft. Das Evangelium nochmal in 4 Punkten kurz zusammengefasst, es lässt sich komprimieren. Wie gesagt, die ganze Lehre, alles Jesu ist Evangelium, so hat Jesus immer verstanden. Gib weiter die Botschaft vom Reich Gottes, so hat er es zusammengefasst. Und man könnte es zusammenfassen auf 4 Dinge. Wir leben in einer gefallenen Welt und du und ich, wir sind schuldig. Wir sind schuldig und wir brauchen Vergebung. 2. Gott liebt dich so sehr, dass er seinen Sohn Jesus Christus für deine Schuld hat sterben lassen. So sehr hat er uns geliebt, dass er auf die Welt gekommen ist und seinen Sohn hat sterben lassen, damit wir gerettet werden. Und 3, wenn du das haben willst, dann geht es nur als Geschenk. Das geht nur als Geschenk, nur als für diejenigen, die vor Gott hingehen und sagen, ich erkläre Bankrott. Ich weiß, ich kann es mir nicht verdienen. Ich erkläre Bankrott, geistlichen Bankrott, ich brauche dich. Für diejenigen gibt es das Geschenk und dann 100% gratis. Und 4, jeder, der zu Jesus kommt und an ihn glaubt, der bekommt diese Vergebung. Vergebung der Sünden und dieses Fässchen Dynamis, Kraft. Wenn ein Mensch in Christus lebt, dann lesen wir in der Bibel, ist er eine neue Kreatur. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, eine neue Kreatur oder ein neuer Adam, ein verändertes Wesen. Aber gleichzeitig, so geht es mir zumindest, liegt mein altes Ich im Kampf mit diesem Neuen. An so vielen Stellen kämpfe ich damit. Und in diesem Sinne sind wir als Christen nie fertig. Es gibt nicht so diesen, oh, der ist fertig. Martin Luther, der hat das mal auf diesen Punkt gebracht, der hat gesagt, ein Christ ist im Werden. nicht im Gewordensein. Also Christen sind nach wie vor Sünder. Errettete Sünder, aber wir sind Sünder und wir kämpfen damit, genau wie jeder andere auch. Als Christen brauchen wir genauso das Evangelium jeden Tag neu. Wir haben jedoch einen riesigen Vorteil und das ist uns manchmal gar nicht bewusst. Wir müssen dieses Fass Dynamit, das die Kraft nicht erst suchen, wir haben sie bereits. Wir müssen sie nicht erst irgendwo finden, wir haben sie bereits bekommen, wir müssen sie nur nutzen. Und wenn ein Christ jetzt mit irgendeinem Problem zu jemand anders kommt und sagt, oh, ich kämpfe an dieser oder jener Sache, dann dürfen wir dort Dynamis, Kraft, Evangelium hineinsprechen. Aber um ehrlich zu sein, was wir ganz oft zu hören kriegen, ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber ganz oft kriegen wir moralische Tipps. So Tipps zur Verhaltensveränderung. Versuch doch mal hier positiv denken, gute Gedanken oder oh, die Erziehung eigentlich, deine Eltern in der Vergangenheit sind schuld, dass das Problem heute so ist und ist halt so. Oder probier mal lieber stärker zu lieben, dann wird es sich schon ändern. Verbessert dich an Position XY. Aber die Bibel sagt, was wir eigentlich wirklich brauchen, ist Veränderung in unserem Herzen. Veränderung in einer Tiefe durch das Evangelium. Und was genau das ist und was der Unterschied zwischen Moralismus und Herzensveränderung ist, da sind wir beim Thema heute. Und wie wende ich dieses Dynamis an, dieses Dynamis des Evangeliums? Und ich lade euch ein, mit mir noch zu beten, bevor ich damit starte. Geliebter Herr Jesus, ich danke dir für dieses Geschenk, das Evangelium und die Kraft, die dort drin liegt. Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass du unser Herz aufschließt, dass wir neu staunen dürfen über dieses unglaubliche, riesengroße Geschenk. Herr, hilf uns zu begreifen und zu lernen, wie wir in diesen kleinen Dingen unseres Alltags Evangelium anwenden. Ich bitte dich, verändere unser Herz. Geh du in die Tiefe, da, wo es wirklich drauf angeht. Amen. Die Bibel, die lehrt uns, dass alles, was aus uns rauskommt, und ich fand das richtig cool, wir hatten das vorher auch in diesem Zeugnis, ich fand das so gut, habe gedacht, das passt heute perfekt. Alles, was aus uns rauskommt, Gedanken, Emotionen, Gefühle, Verhalten, hat einen Ursprung in uns drin, in unserem Herzen. Alles kommt von innen heraus. Und der Bibelabschnitt heute, wenn du eine Bibel dabei hast, lies mit, das ist das Beste, was du machen kannst. Lukas 6, Vers 43 bis 45 ist unser Text heute. Und ich habe auszugsweise auch immer wieder Text da vorne. Lukas 6, ab Vers 43. Und wir rollen das heute ein bisschen von hinten auf. Ich fange mit 45 an. Dort heißt es in Lukas 6, Vers 45, ein guter Mensch holt aus der guten Schatzkammer in seinem Herzen nur Gutes hervor. Ein schlechter Mensch holt aus seiner schlechten Schatzkammer nur Schlechtes hervor. Denn wovon das Herz voll ist, davon redet auch sein Mund. Das, was wir in unserem Herzen drin haben, ist das, was oben rauskommt. Und im jüdischen Verständnis von Herz ist nicht die Pumpe gemeint, so, da kommt so diese Herzpumpe, sondern da geht es in erster Linie um das Wesen, um den Kern einer Person. Dazu gehören der Wille, die Wünsche, die Sehnsüchte, die Ängste, die Nöte, die Hoffnungen, der Charakter, das Denken, die Weisheit und die Dummheit, der ganze Glaube, das ganze Streben, das Du, wenn du so willst. Das, was in dir drin ist, was dich ausmacht, das prägt, was oben rauskommt. Und das ist der Entscheidendste. Wenn du den Satz schon mal verstanden hast, hast du die halbe Miete für heute. Entscheidend, dass wir verstehen, dass die Dinge, die aus uns rauskommen, ihren Ursprung in unserem Herzen drin haben. Und Jesus verwendet, um das zu erklären, ein Bild. Und ich liebe Bilder. Ich zeichne überall drauf. Ich brauche immer irgendeine Strichzeichnung, um was zu kapieren. Und Jesus verwendet ein Bild immer wieder, an vielen Stellen in der Bibel, wir haben nur diese eine Stelle heute, aber es gäbe noch mal ein paar mehr, um das zu erklären. Ich lese uns den ganzen Text ab Lukas 6, 43 jetzt. Ein guter Baum trägt keine schlechten Früchte. Genauso trägt ein schlechter Baum keine guten Früchte. Jeden Baum kann man an seinen Früchten erkennen. Von einem Dornbusch kann man keine Feigen pflücken und von Gestrüpp keine Trauben ernten. Ein guter Mensch holt aus der guten Schatzkammer in seinem Herzen nur Gutes hervor. Ein schlechter Mensch holt aus seiner schlechten Schatzkammer nur Schlechtes hervor. Denn wovon das Herz voll ist, davon redet sein Mund. Und ich dachte, ich bringe euch diesen Baum mal mit. Ich hätte am liebsten einen dahingestellt, aber das habe ich mir dann nicht in mein Auto gepasst. Aber ich habe einen aufgemalt, hier so auf die Leinwand, dass man ihn mal so sehen kann, wie der ausschaut. So ein typischer Baum ist etwas, da hast du oben Früchte dran, da hast du das, was du ernten kannst. Du hast ein paar Blätter, wenn es ein guter Baum ist und nicht verdorrt ist. Du hast einen Baumstamm und du hast die Wurzeln, das ist das, was man nicht sieht. Und im Übertragenen ist, sagt Gott genau das, ja, jeder Mensch hat etwas, was du siehst, was rauskommt, seine Taten, seine Worte, seine auch Emotionen, die vielleicht durchdringen. Und du hast eine Ebene, die tiefer liegt, das ist das Herz, was drunter liegt, das eigentliche Wesen des Menschen. Und während wir Menschen immer vor allem auf das Oben gucken, weil das ist das Einzige, was wir sehen können, sagt die Bibel, Gott interessiert es gar nicht so arg, ihn interessiert unser Herz. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber, der sieht das Herz an, der guckt in die Tiefe. Und während wir denken, wow, der Andi spielt so toll Klavier, mega, hammergenial, da guckt Gott auf das Herz und guckt auf das, was da drunter liegt. Warum jemand spielt, was da dahinter steckt. Gott sieht auf unsere Motivation und das interessiert ihn viel mehr wie die Qualität. Ob der Ton stimmt, ist das, was da drunter liegt. Und jetzt haben wir gerade in Lukas 6 gelesen, dass die Früchte, das, was oben rauskommt, nicht mehr sind als das Ergebnis unseres Herzens. Hinter jeder Frucht steckt unser Herz. Und was wir lernen müssen, auch als Christen, ist, zurückzuverfolgen von den Früchten zu den Wurzeln. Von den Früchten zurückzuverfolgen zu den Wurzeln. Zugegeben, das ist nicht immer ganz einfach, weil wir können nicht ins Herz gucken, ne? Also wir können das nicht, das kann nur Gott. Und manche Früchte, die sehen auf den ersten Blick richtig gut aus. Ich weiß nicht, so im Laden eine Orange gekauft, denkst, oh, die sieht gut aus. Dann machst du sie auf und denkst, das ist ein trockenes Ding oder es schmeckt überhaupt nicht. Also es ist nicht immer ganz einfach. Jetzt könnte man auch argumentieren, und ich glaube, das machen manche, wenn es eh so schwer ist, sollten wir das nicht tun, das überlassen wir Gott. Nur Gott kann ins Herz gucken, das dürfen wir nicht machen. Aber ich glaube, das wäre auf der anderen Seite vom Pferd runtergefallen, denn Jesus fordert uns immer wieder genau dazu auf. Er sagt, prüft. Matthäus 7, da haben wir es gleich zweimal hintereinander, so wichtig war ihm das. Da sagt er, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Gott fordert uns auf, die Früchte anzugucken und das Herz darauf zu prüfen. Wir können nicht ins Herz gucken, aber wir sehen das Ergebnis und können Rückschlüsse ziehen. Hinter jeder Frucht steckt ein Herz. Und wir müssen lernen, von den Früchten auf das Herz zu schauen. Das gilt für andere, es gilt aber auch für unser eigenes Herz. Was bewegt mich? Was kommt bei mir oben raus? Ist es Lieblosigkeit? Ist es Hartherzigkeit? Ist es Gnade? Ist es Demut? Ist es Zudecken? Oder ist es Aufdecken? Wir spüren das manchmal sehr gut, was in unserem Herzen vorgeht oder was oben rauskommt und kriegen ein Gefühl für, was passiert gerade in unserem Herzen. Jetzt ist es so, wenn wir lediglich versuchen, oben die Früchte zu verbessern, zu verändern, dann ist es super, super anstrengend. Das kostet richtig Kraft. Ich nenne es mal Früchte pimpen, Früchte aufmotzen, Früchte schön machen. Und als guter Schwabe, vielleicht hast du einen Apfelbaum bei dir zu Hause. Mein Papa, der hat so Boskop-Äpfel. Ich liebe die, gute, alte Sorte. Die sehen nicht so schön aus, aber ich mag die, ich feiere die. Und angenommen, ich würde jetzt versuchen, diese Äpfel richtig zu pimpen, also richtig gut zu machen. Als engagierter Schwabe, vielleicht stelle ich überall Spiegel auf in meinem Garten, dass der Baum ultimativ viel Licht kriegt. Ja, Licht ist wichtig, ja, beim Trauben erhöht es die Öxlis, aber beim Saft macht es vielleicht das süßer. Und weil mir das noch nicht reicht und ich denke, was denkt denn der Nachbar über diese Früchte, die ich da habe, nehme ich Lebensmittelfarbe rot und streiche jeden Apfel an. Okay? Der wird richtig schön knackig rot und mein Nachbar denkt dann hoffentlich, Mensch, hat der gute Früchte in seinem Garten. Aber weil der Geschmack noch nicht so ganz passt und ich super engagiert bin, nehme ich jetzt noch so eine Spritze von der Apotheke und spritze überall süßen Saft rein, in jeden Apfel. Oh, so richtig gut. Und dass ich, wenn jemand reinbeißt, er auch merkt, der ist wirklich gut, der Apfel. Und ich glaube, das funktioniert vielleicht sogar, meinen Nachbarn zu veräppeln. Vielleicht klappt es ja. Kommt drauf an, wie klug der ist. Das Problem ist nur, selbst wenn es mir gelingt, es ist unglaublich aufwendig. Es kostet unglaublich viel Kraft und noch viel schlimmer. Im nächsten Jahr muss ich diesen Farce ja aufrechterhalten. Ich fange ja wieder von vorne an. Der darf ja gar nicht merken, dass es nur geschauspielert war. Ich muss ja wieder von vorne anfangen, meine Früchte zu pimpen. Und im übertragenen Sinne, im Geistlichen, tun wir genau das manchmal. Wir beginnen bei den Früchten. Oh, da muss ich jetzt merken, dass ich ein liebevoller Mensch bin. Also ich bemühe mich jetzt so richtig liebevoll zu sein. auch wenn es mir im Inneren gerade ganz anders geht. Und ich muss die Farce aufrechterhalten. Es wird krampfhaft, es wird schwierig, wenn wir nicht beim Herzen beginnen. Und ihr merkt, was Jesus mit diesem Bild vom Baum sagen möchte. Was aus einem Menschen herauskommt, hat seinen eigentlichen Ursprung an den Wurzeln, an den Früchten, am Herzen. Nicht an den Früchten, sondern an den Wurzeln, an unserem Herzen. Und dort möchte Jesus ansetzen mit seinem Evangelium. Jeff Vandersteel, das ist ein Pastor, der hat eine steile These formuliert und ich habe echt lange darüber nachgedacht, aber ich schließe mich seiner These an. Er hat gesagt, hinter jeder Sünde, also hinter allem, was oben rauskommt, steckt eine Lüge in unserem Herzen. Hinter jeder Sünde, alles was oben rauskommt, steckt eine Lüge in unserem Herzen. Und genau diese gilt es mit dem Evangelium zu entlarven, um Heilung in dem hebräischen Sinne in unser Herz, in unseren Charakter, in unser Leben, in unseren Menschen hineinzubekommen. Wenn wir die verändernde Kraft des Evangeliums erleben wollen, dann müssen wir lernen, die Spur von den Früchten zurückzuverfolgen bis zu unserem Herzen und rauszufinden, was ist das eigentliche Problem? Was ist die eigentliche Sünde hinter der offensichtlichen Sünde? Was ist das eigentliche Problem in unserem Herzen? Und dort ansetzen. Und Jeff Vandersteel hat 4, wie ich finde, ziemlich geniale Fragen formuliert, um das nachzuvollziehen, um diese Spur nachzuvollziehen zu unserem Herzen. Und wir werden das gleich sehr praktisch tun, um verstehen, wie das geht. Er fängt an, und ich fange diesmal unten an, er sagt, wenn die Frage ist, wer ist Gott? Wer ist Gott? Was ist seine Identität? Und eine mögliche Antwort könnte sein, Gott ist die Liebe. Und dann ist die Frage, wenn das stimmt, dass da unten, was folgt dann raus? Also wenn wir dem Baum nach oben folgen, was bedeutet das? Wenn Gott die Liebe ist, was tut Gott, damit ich erkennen kann, dass er die Liebe ist? Woran erkenne ich das? Wo ist der Beweis? Wo wird es sichtbar? Und wenn ich sage, Gott ist die Liebe, woran erkenne ich das? Er hat seinen Sohn sterben lassen, als ich noch Sünder war. Er hat mich geliebt, als ich noch lange nicht bei ihm war. Und trotzdem hat er mich geliebt. Daran erkenne ich das. Und wenn das wahr ist, dass er mich geliebt hat, was macht es mit mir, mit meiner Identität? Von Gottes Identität zu meiner. Wer bin ich dann? Und wenn Jesus für mich gestorben ist, als ich noch Sünder war, dann bin ich ein von ganzem Herzen geliebter Menschen. Von Gott, von ganzem Herzen geliebter Menschen, so sehr, dass jemand für mich sogar gestorben ist. Und wenn das stimmt, wenn das meine Identität ist, wenn ich jemand bin, der von ganzem Herzen geliebt ist, was folgt daraus? Woran erkennt man das dann in meinem Leben? Was macht es mit meinem Leben? Wie geht es mir dann damit? Wie sollte ich als ein von Gott geliebter Mensch leben, als ein Mensch, der andere liebt, weil er weiß, er ist selbst geliebt? Da ist zum Beispiel, ich hoffe, wir haben jetzt niemanden mit diesem Namen in diesem Raum, ich habe versucht, einen Unverfänglichen zu finden. Falls ja, ich meine nicht dich. Wir nehmen mal Anke. Nein, oh, okay, ich hoffe, ich darf den Namen trotzdem nehmen. Oh, danke. Voll daneben. Wir nehmen mal eine Anke. Und wir nehmen an, die Anke hat große Angst um ihre Kinder. Die Kinder sind unterwegs, aber die Frage ist, sind sie mit Jesus unterwegs? Wollen sie ein Leben mit ihm leben? Und sie fragt sich, wie kommen die Kinder in der Nachbarschaft klar? Da gibt es diese Jungs und die mobben sich immer so gegenseitig und die lügen die ganze Zeit. Wie geht's wohl meinen Kindern dort? Wie kommen sie mit klar? Und in der Schule werden sie dort gemobbt, meine Kids, oder sind die gut unterwegs? Lernen die oder sind die eine von denen, die andere immer nerven? Und diese ganzen Sorgen, die hat Anke so vor sich und sie erdrücken sie schier. Und sie weiß weder ein noch aus und sie sind eine richtige Last für sie. Und da geht sie zu einer Freundin aus der Gemeinde, die beiden treffen sich und sie schüttet ihr Herz aus und sagt, hey, das beschäftigt mich gerade so, das macht mich richtig fertig. Und jetzt stell dir mal vor, du bist diese Freundin. Was würdest du Anke sagen? Was würdest du ihr raten? Wie würdest du Evangelium dort hineinsprechen? Als die Freundin das hört, das erzählt bekommt, dann nimmt sie eine Serviette, die hat gerade kein Papier da, und malt diesen Baum drauf. Die haben den gemeinsam auch in der Gemeinde schon durchgenommen, auch im Thema Seelsorge. Und dann beginnen sie genau das zu tun. Sie beginnen von den Früchten den Weg nachzuvollziehen bis zum Herzen. Von den Früchten und dann das Evangelium dort hineinzusprechen. Und sie fragt die Anke, wie geht's dir gerade? Was sind deine Früchte? Was kommt gerade oben raus? Und sie sagt, ich erlebe Angst, ich habe Furcht, ich habe Sorgen, ich kann über nichts mehr anderes nachdenken, ich habe den Wunsch, das zu kontrollieren, aber ich schaff's nicht. Das beschäftigt mich gerade. Und basierend auf dem, was du gerade erlebst, wie es dir gerade geht, was glaubst du? Wenn du das erlebst, was glaubst du dann? Wer bist du dann? Dann sagt sie, also wenn ich das so angucke, ich bin ein Mensch, der es nicht schafft, die Kontrolle zu behalten. Ich schaff's nicht, aber ich glaube, ich müsste es. Ich müsste eigentlich als Mama die Kontrolle haben, aber ich schaff's nicht. Und da kommt dieses, und Jeff Vanderstelt, hinter jeder Sünde steckt eine Lüge. Und Anke glaubt, dass sie wie Gott sein müsste in dem Moment, dass sie die Kontrolle haben müsste. Also sie, als Mama muss ich doch kontrollieren können, was meine Kinder tun, wie es ihnen geht. Und hat so das Gefühl, Gott sein zu müssen, aber genau das Gegenteil ist der Fall. Diese Sorgen führen dazu, dass eine Schleife losgeht. Eine Angstschleife, eine Sorgenschleife. Und dass sie nicht zu Gott geht mit den Sorgen, sondern dass sie sich versucht, selber darum zu kümmern. Und er fragt die Freundin weiter, wenn das so ist, was tut Gott? Was glaubst du, tut Gott in dieser Situation hinein? Und sie sagt, es fühlt sich so an, als wäre ich Gott gerade egal. Als würde Gott nichts tun, als hätte er die Kontrolle verloren. Es fühlt sich so an, als wäre ich ihm total egal, wie es mir gerade geht. Ich habe das Gefühl, Gott juckt das nicht. Und in diesem Moment spricht sie von dem, was sie fühlt. Aber die Gefühle werden, wenn sie sich auf die Früchte anguckt, zu dem Moment etwas, was sie glaubt, was in dem Herzen Wurzeln schlägt, was in die Tiefe geht. Es wird mehr als nur Gefühle. Und dann fragt die Freundin, angenommen, was du sagst über Gott stimmt, was glaubst du dann, was ist das für ein Gott? Wenn Gott so handelt, was ist das für ein Gott? Und sie sagt, dann ist Gott kein liebevoller Gott. Dann ist Gott nicht allmächtig, er ist abwesend, er ist unfähig. Wenn das stimmt, dann kann ich nicht an so einen Gott glauben. Und als sie das laut ausspricht, dann erschrickt sie, weil als guter Christ darf man sowas ja nicht sagen, Gott ist unfähig und so. Aber das ist so wichtig und so wertvoll, denn ich glaube, wir müssen das. Wir brauchen das, dass wir von unseren Früchten auf unser Herz kommen. Was passiert gerade in unserem Herzen in Wirklichkeit? Wenn wir die Kraft des Evangeliums erleben wollen, dann müssen wir Gott erlauben, nicht nur an der Oberfläche zu bleiben, sondern in die Tiefe von unserem Herzen zu gehen. Und da hilft nur eines, ehrlich zu sein. Ehrlich zu sein vor Gott und ehrlich zu sein mit sich selber. Und manchmal hilft es, ist sogar mein bester Tipp für euch, diese Gedanken vor jemandem anderen laut aussprechen. Denn das entmachtet Lügen. Und wisst ihr, Gott will genau da unten hin. Genau dort will er hin bei Anke. An dein und an mein Herz. Und ganz oft, wenn Menschen von ihrer Schuld sprechen oder anderen berichten, dann reden sie eigentlich nicht von dem, was im Herzen passiert, sondern nur von dem, was oben passiert. Wir reden ganz viel über dem, was oben passiert, über die Früchte. Oh, ich habe gelogen, bitte verzeih mir, dass was rausgekommen ist. Ich habe wieder Pornografie angeguckt, ich wollte es nicht, es tut mir leid. Aber die eigentliche Sünde im Herzen ist das, was da drunter passiert, was in meinem Herzen Wurzeln geschlagen hat. Die Sünde hinter der Sünde. Und wir müssen lernen, Gott an unser Herz ranzulassen und Buße zu tun für die Lüge, die wir manchmal, ohne es zu merken, glauben. Unsere falsche Herzensmotivation. Die eigentliche Sünde im Herzen hinter der offensichtlichen Sünde ist das Wurzelproblem. Wenn wir nur an der Oberfläche bleiben, dann betreiben wir nicht arg viel mehr als Verhaltensmodifikation. Dann sind wir beim Pimpen der Äpfel, dann spritzen wir Saft rein, dann versuchen wir das schön zu polieren und es funktioniert auch für eine kurze Zeit. Aber wir stellen fest, unser Herz bleibt dasselbe. Es bleibt unbehandelt. Die Wurzeln sind das eigentliche Problem. Denn wovon das Herz voll ist, davon redet sein Mund. Das, was in der Tiefe des Herzens ist, das ist das, was rauskommt. Und als die Anke dann mit der Hilfe von ihrer Freundin die Spur von den Gefühlen nachvollzogen hat bis zum Herzen, zum eigentlichen Problem, da merkt sie erst, was unter ihrer Oberfläche vorgeht. Das hätte sie vorher gar nicht so formulieren können, hätte sie auch nie so gedacht und nie so ausgesprochen. Und wenn sie dann innehält, stellt sie fest, ganz ehrlich, das glaube ich eigentlich nicht. Aber in dem Moment, wo ich das fühle, wird es für mich zum Glauben. Und dann sitzen die beiden im Zimmer und drehen den Spieß um. Sie drehen den Spieß um und sprechen Evangelium, Dynamis, die Kraft Gottes hinein. Die gute Botschaft von Jesus. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das Evangelium, die Botschaft kennen. Sonst können wir sie nicht hineinsprechen. Wir brauchen Wissen von Gott. Und dann fragt die Freundin, was glaubst du wirklich? Sie fangen unten an. Was glaubst du wirklich? Was sagt die gute Botschaft? Was sagt das Evangelium? Wer ist Gott? Und als erstes sagt sie, ja, Gott ist die Liebe. Gott ist die Liebe, ist ein Punkt. Und dann fragt die Anke, die Freundin, und wenn du das glaubst, woher weißt du das? Woher weißt du, dass Gott wirklich die Liebe ist? Was hat er getan, um dir seine Liebe zu zeigen? Und sie sagt, weil Jesus für mich starb. Und die Freundin, die bestätigt ihr das und sagt, ja genau, als du noch Sünder warst, ist Jesus für dich gestorben. Er liebt dich so sehr, selbst dann noch, wenn du ihm nicht vertraust. Er liebt dich trotzdem. Auch in dem Moment, wo du sagst, Gott kann es nicht gut machen, er liebt dich trotzdem. Auch wenn du dir Sorgen machst, wenn du Angst hast und versuchst, Gott zu spielen und die Kontrolle zu behalten, er liebt dich in diesem Moment. Und dann fragt die Freundin weiter, was glaubst du noch? Was glaubst du noch über Gott? Und sie sagt, ich glaube, Gott ist allmächtig und hat die Kontrolle über mein Leben und auch über das meiner Kinder. Und in dem Moment sagt sie nicht das, was sie fühlt. Das müssen wir unterscheiden. Sie sagt nicht das, was sie gerade fühlt, sondern sie bekennt ihren Glauben. Sie bekennt Evangelium. Sie spricht Gottes Wort hinein. Und dann fragt die Freundin, und woher weißt du das? Was hat er getan, um dir zu zeigen, dass es wirklich wahr ist? Dass er wirklich allmächtig ist. Und er sagt sie, Gott hat die Welt geschaffen. Ich sehe diese Welt. Gott hat Satan besiegt. Er ist von den Toten auferstanden. Und tatsächlich, wisst ihr, wenn es jemals einen Zeitpunkt gab, an dem alle gesagt haben, jetzt ist Gott nicht mehr allmächtig, jetzt hat er versagt, dann war das, als Jesus am Kreuz hing. Und das war der größte Sieg, den Gott jemals errungen hat. Nicht das, was vorne sichtbar ist, ist das Eigentliche, sondern das, was drunter liegt. Und dann fragt die Freundin weiter, was glaubst du noch über Gott? Was glaubst du noch? Und sie sagt, ich glaube, dass Gott bei mir ist. Gott ist bei mir alle Tage, bis ans Ende der Welt, das hat er versprochen. Und dann fragt die Freundin wieder, woher weißt du das? Woran erkennst du das? Und dieser Schritt ist wichtig. Woran erkennst du das? Nicht nur, was glaube ich, sondern woran erkennst du es? Und sie sagt, ich habe den Heiligen Geist. Gott ist bei mir. Und so gehen sie Stück für Stück das Evangelium durch, die Botschaft durch. Und dann fragt die Freundin, und jetzt wo wir wissen, was es bedeutet, was ist Evangelium, was ist deine Identität? Was macht es mit dir? Was sagt es über dich? Wer bist du dann? Wenn das wahr ist, sagt sie, wenn Gott die Liebe ist und er für mich gestorben ist, dann bin ich ein geliebter Mensch. Dann bin ich nicht alleine, sondern Gott ist bei mir. Wenn das stimmt, bin ich nicht machtlos, sondern gehe als Sieger hervor, weil er der Sieger ist. Und dann gehen sie zu den Früchten und sie fragt, und was erlebst du jetzt? Und dann schreiben sie zusammen die neuen Früchte auf diese Serviette auf. Und sie sagt, ich erlebe, dass ich geliebt bin. Ich erlebe Liebe in meinem Herzen, Freude. Ich erlebe einen Frieden. Ich habe eine Hoffnung. Das Evangelium, die gute Botschaft, die hat die Kraft, mein und dein Leben völlig zu erneuern und von den Wurzeln her für all diejenigen, die an ihn glauben. Wir haben es vorher gelesen, denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, eine Dummheit, eine Torheit, aber die wir gerettet werden, für dieses Kraft Gottes. Und als ich das jemand mal erklärt habe, da hat er zu mir gesagt, wow, toll Steven, das kenne ich schon, ich habe so ein Buch gelesen, die Magie der positiven Gedanken. Da habe ich gesagt, nein, du hast nicht kapiert, tut mir leid. Es geht nicht um Gedankenveränderung, Verhaltensveränderung, sondern um Herzensveränderung in der Tiefe. Ich wünsche dir und ich wünsche mir, dass Gott in uns eine neue Identität schafft, ein neues Herz gibt. Das Evangelium ist keine Sache, was nur irgendwelche bestimmten Leute bräuchten, was Nicht-Christen bräuchten, sondern ich brauche das Evangelium. Ich brauche das jeden Tag, denn ich erlebe es bei mir, wie ich falschen Glaubensgrundsätzen hinterherjag, wie ich Lügen in meinem Herzen habe, wie ich immer wieder damit kämpfe, mein Vertrauen in meine Kraft zu setzen als in Gottes Kraft. Ich brauche das Evangelium. Und wenn ich dann diese Früchte anschaue, dann erkenne ich, was für ein unglaublich großes Geschenk Gott uns mit diesem Evangelium macht. Lass uns nicht die Dynamis, die Kraft Gottes im Wandschrank lassen, sondern lassen wir uns verändern. Ich wünsche mir, dass aus Verbitterung, aus dieser Frucht Verbitterung Frieden wird. Dass aus Hartherzigkeit, die auf mich und mein Egoismus basiert, ein demütiger Charakter wird, der sich unterordnen kann. Dass aus Feindseligkeit gegenüber anderen Menschen Liebe wird, der das Beste will für den anderen und nicht für mich. Wenn aus Zornausbrüchen Freude im Herzen wird, Freundlichkeit gegenüber anderen. Wenn aus Selbstsucht und Neid die Frucht wird, ein gütiger Mensch zu sein. Wenn aus Untreue Treue wird. Wenn aus dem Kritikgeist jemand, der ständig sagen muss, was falsch läuft, jemand wird, der Nachsicht übt, der zudeckt. Wenn jemand, der gerne streitet, Selbstbeherrschung lernt. Und wenn aus Parteiung Frieden im Herzen wird. Wisst ihr, dafür sind wir geschaffen. Dafür sind wir geschaffen und Gott lässt uns daran teilhaben, gratis. Ich brauche das Evangelium. Ich glaube, wir brauchen das Evangelium. Die Welt braucht das Evangelium. Und ich lade dich jetzt ein, für eine Minute stille zu werden vor Jesus und ihm genau dieses Herz zu geben. Sagen, Jesus, ich brauche dich in meinem Herzen. Und vielleicht ist dran, heute Nachmittag auch diesen Baum mal nachzuvollziehen. Vielleicht mit einem Freund oder einem Partner. Als Download gibt es auch bei uns auf der Homepage. Dieses nachzuvollziehen, Gott, geh du an mein Herz. Und ich schließe von hier vorne gleich mit einem Gebet.